Grenzenlos hören, Bayern 2. Evangelische Perspektiven. Der Blick über den Tellerrand. Immer sonntags um 8.30 Uhr.
Wir wurden von einem Dorf aus mit automatischen Waffen beschossen. Die Einheit bat uns um Verstärkung. Wir flogen mit zwei schwer bewaffneten Kampfhubschraubern hin und hatten den Befehl, das gesamte Dorf zu zerstören. Und genau das taten wir. Wir haben alles zerstört. Da gab es nichts, das nicht der Feind war. Wir haben alles getötet, was sich bewegte. Männer, Frauen, Kinder, Wasserbüffel, Hunde, Hühner. Ohne jedwedes Gefühl, ohne jeden Gedanken. Schlicht aus Irrsinn. Als wir fertig waren, hinterließen wir nichts als Leichen, Feuer und Rauch. Es war alles wie in einem Traum, es schien nicht wirklich. Doch alles, was ich tat, geschah in Wirklichkeit. Ich bemerkte es nur nicht. Meine Aufgabe bestand darin, Menschen zu töten. Heute noch, jeden Tag, sehe ich ihre Gesichter vor mir.
Sätze aus dem Buch des Vietnam-Veteranen Claude Thomas. Sätze, wie sie aus fast allen Kriegen beschrieben werden. Voller Worte, die wir zwar hören, aber nicht verstehen können. Denn im Krieg wird das, was von der Kultur sonst geächtet ist, zur Normalität. Mord, Erniedrigung, Folter. Statt die kulturellen Werte zu verteidigen, werden sie im Krieg systematisch aufgegeben.
Die Geschichtsschreibung, die lange nicht alles weiß, berichtet uns von 14.600 kriegerischen Konflikten aus den letzten 5.600 Jahren. Das sind pro Jahr fast drei Kriege. Kriege mit Millionen von Toten, die wir uns nicht vorstellen können. Tatsächlich sind wir von einem Verstehen des Krieges so weit entfernt wie eh und je, sagt der Begründer der modernen Friedensforschung, der Norweger Johan Galtung.
Es gibt ein Vokabel hier und das wäre Konfliktanalphabetismus. Die meisten Menschen wissen sehr wenig über Konflikte. Sie glauben, dass sie etwas wissen. Das ist auch problematisch. Und ich finde, die Frauen mehr entwickelt als die Männer, Orient mehr als Okzident. Ganz pauschal gesagt. Also steht es bei den Männern in unseren Ländern besonders schlecht zu. Leider sind sie die Leute, die die Welt regieren.
Jetzt purzeln sie wieder einmal, die Jahrestage von Kriegsbeginnen und Kriegsenden. Mit ihnen die Betroffenheitsgesichter und Mahnreden, an denen hilflos gestammelt wird, ohne Neues zu sagen, und wenig zugehört wird, weil das Geschehene unfassbar bleibt.
Der Ausbruch des Dreißigjährigen Krieges 1618 mit 6 Millionen Toten vor 400 Jahren. Das Ende des Ersten Weltkrieges im Herbst 1918 mit 9 Millionen Toten vor 100 Jahren. Das bald 80. Jahr des Ausbruchs des Zweiten Weltkrieges mit bis zu 80 Millionen Toten. Unfassbare Zahlen, historische Schichten von Traumatisierungen, ungeheilt, eitrig schwerend. Zu den Jahrestagen sind sie mit der magischen Hoffnung des Nie wieder Krieg belegt und lösen doch die kollektive Angst aus, sobald die ständigen kalten Kriege bedrohlich viel Temperatur entwickeln.
Krieg ist der Vater aller Dinge, sagte Heraklit zu Beginn des westlichen Denkens. Kann das sein? Ist Frieden wirklich nur die Abwesenheit von Krieg? Gibt es dann irgendeine Hoffnung? Oder denken wir einfach falsch?
Unsere moderne Vorstellung des Kosmos beginnt mit einer gigantischen Explosion namens Urknall, gegen den eine Atombombe dem Plopp eines Sektkorkens gleicht. Ist am Anfang nicht das Wort, sondern Gewalt? Tatsächlich markieren Zerstörung, Gewalt und Kriege alle Wendepunkte der Geschichte. Krieg bestimmt die Denkmuster von Aristoteles' Logik der Gegensätze, Darwins natürliche Auslese, Karl Marx, Klassenkampf und Sigmund Freuds Unterdrückung des Es durch das Ich und das Über-Ich.
Wir denken in kriegerischen Begriffen, haben das Gefühl, mit uns selbst im Krieg zu liegen und glauben, ohne es selbst zu wissen, dass Gebietsverteidigung, Eroberung und endloser Kampf widerstreitender Kräfte die Grundregeln der Existenz sind. Evolutionsforscher wie Richard Dawkins sind sogar davon überzeugt, dass die Natur ein einziger Kriegszustand ist.
Competition is the fundamental law. Konkurrenz ist das fundamentale Gesetz. Das kann man sich wie einen Rüstungswettlauf vorstellen, bei dem die Waffen der einen Seite besser werden. Schnellere Beine, schärfere Augen, schärfere Zähne. Und daraufhin die andere Seite aufrüsten muss. Sie versuchen, sich gegenseitig auszustechen, wie beim Wettrüsten. Moral spielt dabei mit Sicherheit keine große Rolle. Die Evolution ist eine ziemlich ungemütliche Angelegenheit. Je weiter wir uns als Menschen von diesem darwinistischen Erbe emanzipieren, desto besser.
The more we can emancipate ourselves from that Darwinian heritage, I think the better.
Kann das wirklich so simpel sein? Die Natur mag immer wieder blutig an Zähnen und Klauen sein. Doch was ist mit all den Symbiosen und Kooperationen, die das ganze System zusammenhalten? Die kann eine Theorie von egoistischen Genen, die sich gewalttätig durch die Evolution schlagen, nicht erklären. Und erst recht nicht den Krieg.
Denn da geht es nicht um den angeblichen Kampf zwischen den Arten, sondern um den Kampf innerhalb einer Art. Der Mensch ist dabei noch nicht einmal das einzige Wesen, das seine Artgenossen auf diese Weise tötet. Das wissen wir, seit die Primatenforscherin Jane Goodall im Urwald von Tansania Zeugin eines Krieges unter Schimpansen wurde, die sie ursprünglich für viel friedlicher hielt als uns Menschen.
Meine frühen Beobachtungen ließen mich zu dem sicheren Schluss kommen, dass die Schimpansen uns sehr ähnelten, aber eigentlich besser als die Menschen waren. Und es war ein gewaltiger Schock, als wir das erste Mal die männlichen Affen bei ihren Patrouillen entlang der Grenzen des Territoriums beobachten konnten und mit ansehen mussten, wie sie Weibchen einer anderen Horde so brutal attackierten, dass diese an ihren Wunden starben. Wir mussten anerkennen, dass das sogar recht häufig vorkam und auch Kinder getötet wurden. Es wurde deutlich, dass Schimpansen uns Menschen auch auf dieser Ebene ähnlich waren. Sie haben ihre dunklen Seiten ebenso wie ihre hellen Seiten.
Wir mögen die Aggression von unseren Vorfahren geerbt haben. Und doch hat der Mensch, sicher mehr als seine nächsten Verwandten, die Wahl, seine Instinkte zu kontrollieren und kann zweifellos Liebe, Mitgefühl empfinden und altruistisch handeln. Ist die Entstehung des Krieges also nicht vielmehr abhängig von existenzieller Not, Mangel an Ressourcen, sozialem Überlebenskampf? Denn dann wäre der Krieg keine anthropologische Konstante, sondern ein gesellschaftlich bedingtes Krisenphänomen.
Tatsächlich gibt es zahlreiche Hinweise darauf, dass es zu allen Zeiten auch Kulturen gab, die zeitweise ganz ohne Krieg und Gewalt auskamen. Die Matriarchatsforscherin Heide Göttner-Abendroth ist sogar davon überzeugt, dass jene friedlichen Kulturen, die vor den 14.600 Kriegen des Patriarchats existierten, erst durch Männer zerstört wurden, die in Zeiten der Hunger- und Dürrenot andere Gemeinschaften überfielen und so den Krieg einführten.
Das ist eine geschichtliche Skizze, die sich über ein oder zwei Jahrtausende hinzieht. Wir müssen uns vorstellen, wir hatten dort blühende Ackerbaukulturen und das Land trocknet aus. Flächendeckend ein halber Kontinent. Das heißt, der Stress, dem die Gesellschaft ausgesetzt war, war unaufhörlich. Das hat eine Deformierung der Gesellschaft mit sich gebracht, eine Deformation. Und die ziehen dann auf gut Glück irgendwo hin, quasi wie Desperados, wie Verzweifelte. Die Männer ziehen in Horden weg. Und so kommen sie jetzt in Europa an. Und das werden immer mehr. Dann gibt es so etwas wie einen Populationsstress in den fruchtbaren Gebieten, wo matriarchale Gesellschaften leben. Die können die nicht mehr aufnehmen. Das ist wie ein Siedepunkt. Und dieser Siedepunkt hat mit sich gebracht, dass diese verzweifelten Gruppen kein anderes Mittel mehr hatten, als sich das, was sie zum Leben brauchten, mit Gewalt zu nehmen. Und siehe da, es hat einen gewaltigen Effekt. Und mit diesem neuen Bewusstsein entsteht der erste Keim des Patriarchats, die erste Gruppe von Herrschenden und Beherrschten und das Bewusstsein, Waffen sind das Mittel der Welt, Krieg ist der Vater aller Dinge und wir sind effektiv und wenn wir die niederhalten, sind wir bald viel reicher als die unter uns.
So manches spricht für diese Sicht der Dinge, zumal Staat, Herrschaft und Patriarchat ja das Ergebnis jener frühen Kriege waren. Historisch und archäologisch bewiesen ist das aber noch nicht.
Keine Frage, Gründe für den Krieg gibt es viele. Und doch, jede Antwort über die Wurzeln des Krieges führt zu weiteren, tieferen Fragen. Wir mögen bis hierhin ein Verständnis gewonnen haben für die genetischen, evolutionären und klimatischen, die psychologischen und sozialen Gründe, sich gegenseitig totzuschlagen. Das sind wissenschaftliche Gründe, logische Gründe, vielleicht sogar mit der Vernunft zu begreifende Gründe. Die Kernfrage aber, so wie sie Leo Tolstoi in seinem Roman Krieg und Frieden stellt, wird damit immer noch nicht beantwortet.
Wie kam es, dass Millionen von Menschen einander zu töten begannen? Man sollte meinen, jeder hätte klar erkennen müssen, dass niemand es dadurch besser, sondern alle schlechter haben würden. Weshalb haben sie es also getan? Die ungeheure Menge dieser Erklärungen beweist nur, dass nicht eine einzige von ihnen Ursache genannt werden kann.
Wir scheinen dem Krieg nicht mit Logik und gesundem Menschenverstand nahe zu kommen. Im Frieden mag Vernunft herrschen, im Krieg aber regiert kollektiv die Unvernunft. Was wir aus der Perspektive des Friedens als unmenschlich charakterisieren, wird im Krieg plötzlich normal.
Schlimmer noch, aus allen furchtbaren Schlachten gibt es Berichte von Soldaten, die danach mit leuchtenden Augen von der tiefen Faszination des Schreckens sprechen, von einem intensiven Erleben des Lebens in der Gegenwart des Todes, einer existenziellen Grenzerfahrung, die süchtig machen kann, von einer fast heiligen Rage und erotischen Lust der Herrschaft über Leben und Tod, wie sie Ernst Jünger beschrieb.
Ich kochte vor wahnsinniger Wut, die mich und alle anderen auf unbegreifliche Weise erfasst hatte. Der überwältigende Wunsch zu töten verlieh mir Flügel. Ein gewaltiges Begehren nach Auslöschung, das wie ein roter Nebel über dem Schlachtfeld schwebte, machte die Männer wirr im Kopf. Ein neutraler Beobachter hätte glauben können, wir befänden uns in einem Glücksrausch.
Ist das denkbar angesichts der verrenkten Leichname im Gaskrieg von Verdun, den Geköpften auf den Killing Fields von Kambodscha, den von Phosphor verbrannten Kindern im irakischen Fallujah? Ernst Jüngers Worte verweisen auf eine bizarre Unvernunft im Krieg, eine irrationale Verwechslung von Glück und Schrecken. So als sei da eine eigenartige Liebe zur Gewalt und zum Krieg im Spiel, intensiv bis zum Tod. Ernst Jünger und seine Zeitgenossen fühlten sich berufen zum Krieg und zogen singend ins Gefecht.
So als öffnete sich in Momenten kollektiver Gewalt ein gänzlich anderer Seinszustand, eine mythische Welt, eine absurde Liebe zu etwas Größerem, in der die Menschen von etwas ergriffen und besetzt werden und alle Regeln der Kultur und Moral vergessen. Mythen aber sind die Norm des Unvernünftigen, fern von Rationalität und Vernunft. Um den Krieg zu verstehen, müssen wir also die Macht der Mythen erkennen und ihnen auf den Grund gehen, sagte der verstorbene amerikanische Psychotherapeut und langjährige Direktor des Zige-Jung-Instituts in Zürich, James Hillman.
Ich möchte es mehr imaginieren und als ein mythologisches Geschehen sehen. Sonst bleibt man im Rationalismus und die Rationalismus und Psychologie hat nie wirklich effektiv gegen Krieg gewirkt, ja. Glaube macht Krieg sozusagen. Und Mythen kann man nicht glauben an Mythen. Aber die Götter sind da, ob man glaubt oder nicht glaubt. Und jeder Kultur oder Zivilisation, gleich Rom oder Ägypten oder die alten Germanen, hatten immer einen Kriegesgott. Und das heißt, es gibt übermenschliche Mächte, die einem angreift. Und das bringt einen Veränderung des Bewusstseins total.
Übermenschliche Mächte des Mythos, die uns unmenschlich machen? Die Tiefenpsychologie spricht von Archetypen, Urmustern, die weit über das Individuum hinausgehen und doch tief im Unterbewusstsein eines jeden Menschen wirken. Für unsere Vorfahren waren jene Kräfte Götter. Ares bei den Griechen, mit den Attributen des Androphonos, des Menschenmörders, mit seiner Krateros, der heiligen, grausamen, übermenschlichen Gewalt. Mars stand bei den Römern für das Feuer, das die Männer zur Raserei bringt.
Dabei stehen die Götter nicht über den Schlachten und dirigieren das Geschehen. Nein, sie sind, was geschieht, ergreifen das Individuum und machen es zu seinem Werkzeug. Die Römer fürchteten Mars als kollektive Gefahr, huldigten ihm im Kult und ließen ihn walten in den 1000 Schlachten ihrer 1000-jährigen Geschichte. Die Götter als personifizierter Ausdruck dieser Archetypen mögen vergessen sein. Die geheimnisvolle, unterbewusste Kraft solch übermenschlicher Urmuster aber gilt bis heute, sagt der norwegische Konfliktforscher Johan Galtung. Er nennt es nur anders.
Grundstrukturen, Tiefenstrukturen, menschliche Bedürfnisse und so weiter, das sind für mich Hauptbestandteile. Das kollektive Unterbewusstsein ist sehr wichtig. Ich könnte sagen, dass bei dem kollektiven Unterbewusstsein, dort fängt es an. Und nicht wie die UNESCO sagt, war starts in the minds of men. Mind, das wäre ein wenig zu rationell, zu bewusst. Ich möchte gerne mit dem Unterbewusstsein arbeiten.
In diesem archaischen, gänzlich unvernünftigen Feld verschwimmt das Individuum. Nicht mehr der einzelne Mensch wird dann gesehen, sondern die gegnerische Gruppe, der Feind, das Böse. Erst kommt die Entmenschlichung des Gegners, dann die Gewalt.
Ist es einmal so weit, dann wird die Welt zum Schlachtfeld zwischen Gut und Böse, zwischen Licht und Finsternis. Das reicht von der indischen Bhagavad Gita über den Kampf Jahwes gegen den Leviathan bis zur Johannesapokalypse, sagt Herbert Röttgen, der unter dem Künstlernamen Trimondi das Buch »Krieg der Religionen« herausbrachte.
Die frühen Kreise um Hitler, vor allem Goebbels, haben sich auf die Johannesapokalypse berufen. Also es gab kaum einen Krieg, der nicht irgendwo den Versuch gemacht hat, irgendwelche Bezüge in diesem Schwarz-Weiß-Denken der Johannesapokalypse zu aktivieren, um die eigenen Interessen zu legitimieren. Der Mythos muss in seine Grenzen gewiesen werden. Er darf nicht mehr bestimmte Werte zerstören. Und da sollten wir gegen rebellieren als Menschen und auch, wenn Sie so wollen, den Göttern ihre Grenzen setzen. Wir müssen uns mit den alten Mythen auseinandersetzen und müssen daran arbeiten. Wir müssen sozusagen diesem Schatten ins Antlitz sehen.
Gegen die Götter rebellieren? Ihnen Grenzen setzen? Davon sind wir weit entfernt in einer Welt, in der die Fundamentalisten der einen Seite den Dschihad ausrufen und die andere Seite zum Kreuzzug gegen die Achse des Bösen bläst, sagt die Mythenforscherin Carola Meyer-Seethaler. Ganz egal, ob diese Projektion auf Saddam Hussein, Gaddafi, Al-Qaida oder den Islamischen Staat fällt.
Ich bin überzeugt, dass es nur eine neue Vision ist. Und das geht ja bis ins dritte vorchristliche Jahrtausend zurück, die eigentlich dann alle patriarchalen Hochreligionen übernommen haben und in irgendeiner Gestalt eben das Böse bekämpfen. Sei es nun der Satan oder sei es ein fremdes Volk, seien es Barbaren, wie die Griechen es nannten, oder die Ungläubigen, natürlich dann bei den Kreuzzügen. Und immer wieder ist diese Heldengestalt des Drachentöters, der Lichtheld, der das Dunkle vernichtet, eigentlich das Leitbild für alle großen Kriege, die im Namen des Guten und auch heute im Namen der amerikanischen Freiheit oder des amerikanischen Way of Life, wie immer, das ist immer noch eigentlich dasselbe, nur dass man die sakralen Bilder vergessen hat. Heute ist es mehr der Superman, wobei der heutige Amerikanismus doch sehr stark auch religiös motiviert ist, also christlich fundamentalistisch.
Was können wir lernen aus diesem kurzen Ausflug in die Welt der Götter, die nicht tot sind, sondern im Unterbewusstsein der Menschen nur schlafen und als dunkle Kraft jederzeit ausbrechen können, wie ein Vulkan? Vielleicht, dass alle Kulturen, die sich auf einen Gott, eine Wahrheit berufen, besonders gefährdet sind, weil sie den Schatten wecken, indem sie das Licht bringen wollen. Der Konflikt- und Friedensforscher Johan Galtung verweist auf Konflikte der letzten zwei Jahrzehnte und spricht von kultureller Gewalt.
Kulturelle Gewalt, das ist in diesen Vorstellungen auserwählt sein und so weiter. Und hier stehen also die Amerikaner und dieselben sich gegenüber, sind beide auserwählt, ganz wie der Saddam Hussein. Ich könnte sagen, Washington hat genau im Spiegel geguckt und hat sich selbst gefunden in diesem Krieg zwischen Amerika und Saddam Hussein, zwischen Amerika und Milosevic. Also die Vorwarnung meines Erachtens ist in der Struktur und in der Kultur. Das Problem ist, dass diese Strukturen, die wir gebaut haben, und das ist ein wenig problematisch für alle Menschen, sich selbst als Problem zu verstehen. Man möchte ja gerne die anderen als Problem verstehen und ich bin die Lösung.
Also ist nicht der Krieg der Vater aller Dinge, sondern der Mythos? Eine diffuse Vorstellung vom Bessersein? Sei es das Land, die Rasse, das Geschlecht, die Klasse, die Generation? Eine Imagination, die uns wie eine höhere Macht ergreift, jede Vernunft abstreift, in Wahnsinn und Torheit stürzt und uns Dinge tun lässt, die schlicht jenseits des eigentlich Vorstellbaren liegen? Wir wissen es nicht.
Aber es ist eine Erklärung, die dem höchst unsinnigen Phänomen des Krieges näher kommt als die unzähligen vernünftigen Gründe. Gefährlich ist dabei nur, dass wir, mit dem einen Fuß immer noch verwurzelt im Mythos, mittlerweile in der Lage sind, per Knopfdruck die ganze Welt in die Luft zu sprengen, sagt die Theologin und Friedensaktivistin Joanna Macy.
There's no question that
es ist gar keine Frage, dass mit den Nuklearwaffen und ihrer Kapazität, Hunderttausende auf einen Schlag zu töten, durch den Atomkrieg alles Leben auf der Erde auszulöschen oder uns für eine Zeitspanne, die länger ist als unsere Geschichtsschreibung, zu verstrahlen, dass diese Technologie unsere Vorstellungskraft hat verkrüppeln lassen und unser Vertrauen erschüttert hat, dass das Leben weitergeht.
Darum also scheint es zu gehen, in einer Zeit, wo die Fundamentalisten aller Seiten aufrüsten und der atomare Schlagabtausch in den Strategiepapieren der Militärs wieder ganz weit oben steht, fast so, als wäre dieser apokalyptische Drache nur ein Spielzeug. Es geht um die Rückgewinnung der Vorstellungskraft, was passieren würde, wenn Ares und Mars am roten Knopf sitzen. Es geht um das Wissen um die Schrecken des Krieges, die 4 Generationen nach dem letzten kollektiven Wahnsinn des Zweiten Weltkriegs schon fast vergessen scheinen. Es geht um das Verständnis jener Kräfte, die in der Seele wach werden, wenn Kriegsrhetorik und ausgrenzende Entmenschlichung wieder gesellschaftsfähig werden.
Es geht um den Blick in die tiefsten Tiefen der menschlichen Seele, wo die Schattengötter nur entwaffnet werden können, wenn wir sie wahrnehmen. Und es geht um die Reife des menschlichen Bewusstseins, sich nach den Jahrtausenden unter der Herrschaft der Kriegsgötter geistig und spirituell über die Entmenschlichung von Artgenossen mit einer anderen Meinung, einem anderen Lebensstil, einer anderen Religion zu erheben und den anderen als Mitmenschen zu erkennen. David Genadi, der sich als deutscher Jude in dem unlösbar erscheinenden israelisch-palästinensischen Konflikt als Friedensaktivist engagiert, beschreibt den Kern einer solchen Lösung so.
Die erste Wand, die in der Regel bricht, ist, ich lerne einen Menschen kennen, der mein Feindbild repräsentiert, der nicht so ist wie mein Feindbild. Und dann bricht das gesamte Konstrukt auseinander. Wenn ich einen Menschen berühren kann, spüren kann, die Menschlichkeit in mir gespiegelt sehe, wie die andere Person leidet an der Situation, ohne zu werten, wer mehr, wer weniger, sondern einfach das anzuerkennen, das bricht erstmal das Gesamtkonstrukt, dass es um Gut und Böse geht. Und das ist die Öffnung dann für Freundschaften, die entstehen, wo dann ganz neue Kraft draus geschöpft werden kann. Und dann können wir anfangen, Vertrauen aufzubauen, Hoffnung aufzubauen und eventuell uns zusammentun und zu gucken, wo können wir einen Unterschied machen.
Der vielleicht erfolgreichste Weg dorthin wurde nicht in medial aufgeblasenen zwischenstaatlichen Friedensverhandlungen zwischen Feinden oder in den akademischen Instituten zur Friedens- und Konfliktforschung entwickelt, sondern in den vielen tausend zivilgesellschaftlichen Initiativen in aller Welt, die daran arbeiten, Sprachlosigkeit zwischen traumatisierten Feinden zu überwinden und eine gewaltfreie Kommunikation einzuüben. Pionier dieser dialogischen Bewusstseinsarbeit war der 2015 verstorbene Marshall Rosenberg, Vater der gewaltfreien Kommunikation.
Im Kern geht es darum, vermittle deinem Gesprächspartner nur, was in dir als Gefühl wirklich lebendig ist, ohne Kritik oder Vorwurf. Sei ehrlich, sprich aus dem Herzen. Und dann mache klar, was du dir von deinem Gegenüber wünschen würdest, damit es dir im Leben besser geht. Tue das so, dass der andere darin keine Forderung, sondern eine Möglichkeit sieht und es gerne erfüllt. Und dann lerne in dem, was dein Gegenüber sagt, das zu hören, was in ihm lebendig ist und was sein Leben schöner machen würde. Das ist der Kern des Ganzen.
Ist solche Friedenstherapie Zukunftsmusik? Vielleicht. Immerhin haben mit solchen Methoden die vielen tausend Friedensinitiativen in den Regionen, Städten, Dörfern Afrikas, Südamerikas, Asiens und Europas lokale Konflikte befrieden, Bürgerkriege verhindern, Religionsfehden beilegen können. Über nicht geführte Kriege gibt es keine Schlagzeilen. Aber die internationale Zivilgesellschaft hat in den letzten Jahrzehnten tatsächlich geschafft, was der Human Security Report der Universität von Ontario dokumentierte: einen messbaren Rückgang der Zahl kriegerischer Konflikte seit 1991 um satte 90%. Der Mensch hat begonnen, sich von den Göttern des Krieges zu emanzipieren.
Vielleicht brauchte der Mensch der Vorzeit noch ihre Hilfe, um mit Keule, Axt und Bogen in Momenten der Bedrohung übermenschliche Kräfte in sich zu aktivieren und zum Berserker zu werden. Da hätte der Mythos seinen Platz und Sinn. Heute aber, wo statt der Keule die Atombombe in unserer Hand liegt, muss sein dunkler Schatten zunächst entdeckt und dann als das erkannt werden, was er ist. Ein inneres Bild jenseits aller Vernunft. Vielleicht wird es dann endlich unnötig, es wieder und wieder in die äußere Welt zu tragen und sie damit zu zerstören.